Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir schon wieder. Ich weiß, ihr seid langsam verwöhnt von uns. Ich stelle den Gain mal ein bisschen hoch. Nicht den Gay. Du darfst unten bleiben, Carsten.
Solider Joke.
Aus der Hand geschüttelt, aus der Hohlen.
Ja.
Ich wollte nur sagen, wie hast du denn Weihnachten und Neujahr verbracht? Fangen wir doch damit mal an.
Ach, Weihnachten und Neujahr habe ich komplett ruhig verbracht. Party im kleinen Kreis zu Silvester mit Sekt und was zu essen und dann Feuerwerk angucken. Und
Papa, Mama oder?
Ja, genau. Weihnachten auch bei den Eltern und war super entspannt.
Also, was hast du deinen Eltern geschenkt?
Ja, das war das Problem. Die wollen halt nichts. Ja, ich ich weiß wieder. Ich habe den Flügel geschenkt.
Was?
Ja, nach hier innereuropäisch, also jetzt nicht irgendwie nach Australien oder so. Die wollten,
du hast ihnen einen Flug an den neuen Berliner Flughafen geschenkt.
Ja, genau,
richtig. Wenn du gerade nicht flüssig bist. Übrigens, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wurdest du denn angeschrieben von einem gemeinsamen Bekannten von uns, der so eine Bitcoin-Gruppe hat.
Ja, da wurde ich angeschrieben, bin ich auch direkt aufgenommen worden, aber meine Güte, das sind ja ganz, ganz crazy Leute, die da geht's ja rundher und ich bin ja so ein ganz langweiliger,
niemand
nicht ganz
erwartet von dir, dass du da nackt auf dem Tisch tanzt, glaube ich.
Ja, schon klar, aber ich kaufe ja nur, weiß ich nicht, ein oder zweimal im Monat ein bisschen, dann lasse ich das die meiste Zeit ruhen, aber
also der würde mir schon eine Harley schulden, ne? Hätte ich mit ihm dieses Spiel gemacht.
Okay. Dann läuft's. Ja, kann man ja anders nicht sagen.
Ja, ich bin inzwischen auch, muss ich sagen, werde ich immer hellhöriger. Und aber der Warren Buffett hat ja heute gesagt, dass es für ihn keine Option wäre und er dazu rate, auf den Crash des Bitcoins zu setzen, anstatt Bitcoins zu kaufen.
Guter Plan, ist definitiv bestimmt nicht verkehrt. Aber muss man halt auch fairerweise sagen, Herr Buffett hat jahrelang keine Technologieaktien gekauft. Also kein Apple, kein Microsoft, kein Google. Und wenn man sich die größten Firmen heutzutage anguckt, dann sind das halt alles Technologieunternehmen. Also er hat zwar viel richtig gemacht mit American Express und Coca-Cola und Gillette und so, aber überleg mal, der wäre mit der Kohle, mit der er in was weiß ich, American Express eingestiegen wäre der auch noch in Google oder Amazon oder Apple eingestiegen, dann wäre er jetzt nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern der doppelt so reichste Mann der Welt.
Mir hat jetzt derjenige, mit dem habe ich telefoniert, gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube 1.700 oder 2.700 Euro war der niedrigste Wert, den man mal kaufen musste, um jetzt Millionär zu sein, Bitcoin-mäßig.
Ah, aber das ist echt so viel. Nee, ach, das muss geringer sein, weil überleg mal, die haben doch irgendwie zwei Pizzen gekauft für 20.000 Bitcoin und das war, glaube ich, ein echt hoher fünfstelliger Betrag oder relativ hoher fünfstelliger Betrag. Und wenn du mal überlegst, was zwei Pizzen kosten, was weiß ich, 20, 25 Euro, dann hättest du für 25 Euro, weiß ich nicht, 20.000 Bitcoin bekommen. Bei jetzigen Kurs von, sind wir mal ganz nett, 10.000 Euro, wo sie, glaube ich, weit drüber hinweg sind, hättest du jetzt 10 mal 20.000, also, warte mal, wie viele Nullen haben wir da? Nee, da hast du
10
mehr.
Mal 20.000 sind 200.000.
Entschuldigung, 10.000 mal 20.000.
Ach so, okay, ja gut, dann haben wir ein bisschen mehr.
Aber ja, ich meine, who cares, ja, hätte...
Hast du geböllert? Hast du geböllert?
Nee, ich böller schon seit Jahren nicht mehr. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie, da wächst man irgendwie raus, habe ich so den Eindruck.
Naja, es gibt Leute, die wachsen da nie raus, scheinbar. Also,
ja, alle
Deutschen.
Ach, weiß ich nicht, ich glaube, also so gegen Raketen und so habe ich nichts, aber weiß ich nicht, ich kriege jetzt, ich bin in so einem Alter, da werde ich halt sehr bequem, ja, und die ganze Knallerei, das macht halt auch Kopfschmerzen und da bin ich dann ganz froh, wenn es nicht direkt vor meiner Nase alles explodiert.
Also ich habe auch nichts gekauft, ich habe für meine Kinder im Spielzeugladen, aber auch nur, weil es an der Kasse war und ich gerade was gekauft hatte, so ein Ding gekauft mit lauter so absolut kindersafen Sachen, also diesen Knallteufeln und so, weißt du, diesen kleinen weißen Papiersäckchen, ja, ja, die man auf den Boden schmeißt, Wunderkerzen und ja, so klar, komische Hummeln und so ein Scheiß.
Ganz aber entspannte Sachen.
Dann war ich mittags am Heiligtag noch, an Silvester meine ich, mit einem Freund einkaufen bei HEMA und da hatten sie so Konfetti-Kanone, also so ein Ding, was man so dreht und dann kommt oben Konfetti raus, ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja cool, dann kaufen wir für jeden eine, für jeden, also für alle Kinder und uns und alles. Also wir hatten Gäste. Und dann machen wir, um Mitternacht zählen wir runter, machen dann bei mir so BÄM, ja. Ich habe mein Wohnzimmer komplett neu eingerichtet. Alles ist neu, ja. Bis auf den Fernseher ist alles neu, ja.
Oh, und oh.
Auch neuer Teppich, bla bla bla. Zum Glück habe ich in letzter Sekunde auf diesem Ding noch gelesen, dass man das auf gar keinen Fall innerhalb von Häusern machen darf, weil diese Konfetti-Explosion bis zu 8 Meter hoch schießt und auch keine Kinder machen dürfen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich bei uns in Eingang gestellt, weil ich bin auch nicht so wahnsinnig geil drauf, von irgendwelchen Streifschüssen getroffen zu werden.
Ja.
Und hab fröhlich ein Ding nach dem anderen in die Luft geballert und anstatt Konfetti, ich dachte halt so, was man früher so aus dem Locherfach rausgeholt hat.
Ja, klar, so kleine runde Papierscheibchen, genau, ja.
Kamen so goldene Flocken, ja, Metallpapier. Verschiedene. Und so viele, dass die ganze Straße, also vor meinem Haus, golden war. Und ist auch echt hochgegangen. Ich hatte es in den Haaren. Es ist jetzt noch immer bei uns auf der Straße, überall in allen möglichen Pflanzen drin. Und jeden Tag weht auch wieder so ein paar bei uns mit den Kindern ins Haus rein. Und manchmal findet man auch noch ein Bett oder so. Obwohl man schon zweimal die Bettwäsche gewechselt hat. Es ist, was war toll.
Am 10. Januar hast du schon zweimal die Bettwäsche
gewechselt? Ja, aber wir waren im Urlaub. Und ich war krank. Ich war eigentlich bis zum 8. Januar lag ich mit richtig übler Grippe im Bett. Und zwar so übler, dass ich zwei Nächte...
Hast du dich impfen lassen?
Nein, dass ich zwei Nächte hintereinander so Fieberträume hatte, weil wir haben abends immer Brettspiele gespielt. Und ich immer dachte, ich bin jetzt in der Ecke und das ist eine Position, da kriegt man irgendwie doppelt Punkte, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, also auch mit den Brettspielen, die wir gespielt haben.
Ja.
Und dass ich, aber wenn ich aufs Klo gehe, gibt es die doppelte Punktzahl, was zur Folge hatte, und I shit you not, dass ich bestimmt 7 Mal in der einen Nacht zitternd, schwitzend aufs Klo gelaufen bin und gedacht habe, was träume ich da für einen Scheiß? Aber sobald ich wieder lag, war ich wieder auf diesem orangenen Feld, was aus 3 schwarzen Punkten bestand, die so 90 Grad um die Ecke gingen. Und ich habe gedacht, ja, hier muss man absahen.
Alter, kein Scheiß, glaube ich dir sofort. Als ich Kind, Jugendlicher war, hatte ich eine Lungenentzündung und da habe ich irgendwie meinen persönlichen Fieberrekord aufgestellt von, was ich, 41 Grad Celsius oder so, und da habe ich auch Fieberwahn gehabt. Und ich habe Leute gesehen, die nicht im Raum waren. Ich habe Sachen geredet, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und für mich war in meinem Kopf alles total klar. Und deshalb glaube ich dir das sofort, wenn du da sagst, dass du irgendwelche Brettspielfantasien hattest, kann ich voll unterstreichen. Ich kenne das, also ich erinnere mich daran noch sehr gut. Und das ist echt Wahnsinn. Das ist, irgendwo schaltet das Gehirn dann ganz einfach durch oder da macht halt nichts mehr Sinn oder alles macht Sinn, schwer zu beschreiben.
Wie sieht es bei dir und Brettspielen eigentlich aus, so am Rande gefragt?
Ich bin eigentlich ein großer Brettspiel-Fan, da ich aber absolut keine Freunde habe und ständig meinen Wohnort wechsle und auch absolut keine Freundeskreise aufbaue, gibt es halt keine Brettspiele.
Hey, du musst echt mal, ich weiß, du wirst es wieder umseilen.
Antwort, schade.
Du musst, ja, weil ich es schade finde, weil du musst einfach mal bei uns vorbeikommen und dann spielen wir mal Zug um Zug. Ticket to Ride auf Englisch heißt das Spiel. Das ist wirklich ein tolles Spiel und ein sehr unterhaltsames. Aber ich finde auch Camel Cup und Kuhhandel großartige Spiele.
Okay, also ich kann Mau Mau und Blackjack.
Das bekannte Brettspiel Mau Mau.
Das bekannte Brettspiel Mau Mau und Mensch, ärger dich nicht.
Genau. Du bist wahrscheinlich auch einer von diesen 200.000 Leuten, die immer behaupten, ja, ich habe die jahrelang Online-Poker gespielt haben und immer mit felsenfester Miene behauptet haben, dass sie nur gewinnen. Dass bei ihnen das Konto auf Plus steht. Weil es gab mal so eine Zeit, ich glaube so vor 8 Jahren, ja. Wo jeder Zweite, den ich kannte, also wirklich süchtig war nach Online-Poker.
Ja, klar.
Und,
ist ja,
und ist jeder, wenn ich viele. Gesagt habe, ist es nicht gefährlich, Spielsucht oder so, oder da verlierst du doch im Endeffekt mehr, als du gewinnst, die alle mit felsenfester Miene überhaupt, ja, nee, ich bin auf jeden Fall im Plus, alle behauptet haben. Und ja, ich glaube, dass das so eine psychologische Geschichte ist, dass die ganze Zeit, wo man immer mal 5 oder 10 Euro verliert, man irgendwie verdrängt. Und wenn man dann einmal 20 Euro gewonnen hat, kommt man sich vor wie der Big Player.
Ja, das ist kenne ich auch zu gut. Also so eine selektive Wahrnehmung habe ich auch in sehr vielen Sachen.
Aber hast du auch gezockt? Also Online-Poker und so?
Online-Poker habe ich nie gespielt. Ich habe mal eine Zeit lang...
Du bist der Strip-Poker-Typ, ne?
Genau, nee, ich habe halt mal eine Zeit lang, da gab es halt von diesen ganzen Casinos, von diesen Online-Casinos, als das alles noch erlaubt war in den USA.
Jetzt, die Geschichte kenne ich natürlich.
Ach so, ja gut.
Erzähl. Mir ist aufgefallen, dass es irgendein Spiel gibt, dass wenn man nur tausende von Stunden reinbuttert und man dieses gratis Budget des Casinos benutzt, dass man irgendwann im Plus reinkommt. Und deswegen konntest du jahrelang nicht ans Telefon, weil irgendein Typ, mit dem du zusammen diesen Scam angefangen hast, sauer war, dass du nicht weitergespielt hast oder wollte, dass du weiterspielst.
Ja, und ich habe immer noch nicht ausgecashed und das ist eine ganz große, schlimme Szene in meinem Leben. Da muss ich mich auch nochmal dringend drum kümmern.
Ja, da das solltest du mal, wenn der Typ redet, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er dann deinen Anruf noch erwidert.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie muss ich das irgendwann mal wieder gut machen. Da bin ich sehr schlecht. Aber ja, das habe ich halt gemacht, hauptsächlich mit Blackjack. Also wenn ich etwas in meinem Leben wirklich genug bis zum Umfallen gespielt habe, dann Blackjack. Aber keine Sorge, da gab es halt auch alle möglichen Blackjack-Bots, also Software, die halt die ganze Zeit Blackjack gespielt haben und man musste nicht selber Blackjack spielen. Okay. Und ich habe auch selber einen, ich glaube, Kung Pao oder Jing Pao Bot geschrieben. Der hat aber nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das war ein bisschen seltsam, aber egal.
Ich würde sagen, es ist Zeit für den großen Trommelwirbel. Mach mal Trommelwirbel.
Ich Trommelwirbel? Ja, ich kann das hier auf dem Tisch mal probieren.
Ah, nicht groß. Leute, Best of 2017, Top 10 Countdown jetzt.
Jetzt hätte ich gerne noch so Hi-Hats, habe ich aber nicht. Badumtsch.
Du meinst Becken.
Heißen die nicht Hi-Hats? Ich habe zu viel Englisch. Ich merke halt immer mehr, dass mir deutsche Begriffe flöten gehen und ich nur noch die englischen Begriffe kenne.
Hi-Hat ist aber das, was so...
Ja, das sind auch diese Blechdinger, die oben am Schlagzeug hängen, wo man so machen kann. Ja, keine Ahnung. Ich bin total unmusikalisch.
Nummer 10. Du hast die 7 Plätze, hast du.
Ja, das kann ich so genau nicht sagen, weil ich habe eigentlich nur so eine Top 3 oder...
Du hast dir nicht mal eine Liste vorbereitet, du faulst.
Doch, ich habe hier die Liste offen, aber...
Sag mir, wie viele Filme stehen auf deiner Liste.
Entspann, alles in Ordnung. Ich bin mir halt bei den unteren Plätzen halt nicht so sicher, okay? Deshalb mache ich jetzt einfach hier Executive Decision, ganz frisch hier Platz 10, Bright. Hast du den gesehen?
Bitte? Jetzt ernsthaft?
Ja, natürlich. Der war super. Der hat mir richtig gefallen.
Aber ein
riesiger Shadow. Platz 10, nicht Platz 1. Ne? Wir sind
Alien Nation, oder was?
Ja, genau. Also, was heißt Alien Nation? Der Film
Kennst
heißt
du den
halt
Film noch?
Was? Die Serie Alien Nation?
Oder was? Es war doch auch ein Film, oder? Gab es nicht beides?
Kann sein. Also ich kenne irgendwie, ich kenne alles Mögliche. So oder so. Bright ist halt, für die es nicht kennen, ja, ein Film, wo es darum geht, dass Will Smith mit in einer Welt, in der es Orks, Elfen und Drachen und habe ich noch irgendwie eine Rasse vergessen, Zwerge glaube ich nicht, gibt und die alle untereinander leben und das Absurde oder das Besondere daran ist, es ist halt quasi Training Day mit im Herr der Ringe-Universum, aber in der Jetztzeit. Wenn man sich sowas wie Shadowrun, der Film, vorstellt, aber ohne Cyberpunk, also ohne zu sehr Blick in die Zukunft.
Du machst es so kompliziert wieder.
Ja, okay,
wenn man sich Pirates Caribbean vorstellt, aber ohne Boote und im Weltraum, dann wisst ihr ungefähr, was gemeint ist. Aber ja, dann egal. Auf der Erde.
Ja, aber das macht halt total viel Spaß und es war voll für mich der Überraschungserfolg, ja. Und das war
Nein. Das war ein für dich überraschend guter Film, weil es war alles andere als ein Überraschungserfolg. Also erstmal so, Überraschung. Pass auf.
Ich
Ein Überraschungserfolg auf. Ist irgendein Film, den keiner auf dem Schirm hatte, der aber unglaublich gut, der unglaublich gut bei den Leuten angekommen ist. Bright war der Film, für den Netflix selbst im Kino Werbung gemacht hat, als wäre es der neue Kino-Blockbuster, der aber bei den Leuten komplett durchgefallen ist. Zumindest.
Ja, nix. Komplett durchgefallen, da sagt Metacritic aber, glaube ich, was anderes. Ich glaube, bei den Critics hat er total verkackt, aber die Zuschauer fanden es gut. Rotten Tomatoes.
Also da müsste ja, wenn die Zuschauer gut finden, jetzt gucke ich mal eins, was ich gar nicht gerne mache.
Aber ja, bei Rotten Tomatoes guckst du nach.
Nee, das ist ja die Zuschauer.
Aber ja, du hast recht.
Ich gucke mal bei IMDb, 6,5, der Überraschungshit. Und was ist bei Rotten Tomatoes?
Keine Ahnung. Bei Rotten Tomatoes gibt es halt immer die, was doch Rotten Tomatoes? Immer die Wertung für Dingens und von den Kritikern.
Rotten Tomatoes, warte kurz.
Ja, klar, gleich.
Also, 27% Tomatometer und Audience Score 87. Okay.
Ja, siehst du, also Audience liebte den und
ich habe ihn übrigens noch nicht fertig geguckt. Der war ihn so spannend, dass ich ungefähr bei der Hälfte irgendwann gedacht habe, das machst du denn anders, mal guckst du das weiter.
okay, also so ähnlich wie ich mit Line.
Oh, du Arsch.
Nein, Quatsch, habe ich nicht getan, war ein Witz. Ich wollte dir jetzt nur einen reinwürgen, weil du so gemein warst.
Okay, also du fandst den super.
Ja, also mir hat er richtig gut gefallen. Ich war total überrascht. Ich habe halt, du musst dir halt vorstellen, du gehst, das ist halt immer ein gutes Zeichen für mich. Wenn ich irgendwie einen Film gucke und ich denke, der wird jetzt so, und dann wird er doch irgendwie ganz gut und dann exponentielle Steigerung der Filmmeinung in meinem Kopf. Kann jetzt aber auch daran liegen, dass er halt noch relativ frisch in meinem Gedächtnis ist und ich irgendwie eine Erinnerung habe, ach, was fand ich eigentlich zuletzt ganz gut? Und dann, Bright fand ich eigentlich
sehr. Critics hat er übrigens 27%, wenn man die Top-Critics sich anguckt, da hat er nur 17%.
Ja, klar, aber dass der halt von Kritikern nicht so gemocht wird, dann sehe ich komplett ein. Aber ja, was soll ich sagen? Mir hat er sehr gut gefallen, ich kann ihn echt jedem empfehlen und ich würde ihn definitiv zu den 10 besten Filmen des Jahres zählen. Von zumindest den 40 oder 50, die ich gesehen habe, die alle in die Kategorie 2017 passen.
Okay. Ich habe übrigens gerade bei Rotten Tomatoes einen halben Stern gegeben.
Einfach nur normal aus Prinzip.
Genau. Meine Nummer 10 ist Baby Driver.
Ah, top, das ist meine Nummer 9.
Baby Driver wurde ja teilweise wirklich in geradezu absurde Höhen gehoben mit Drive und Co.
Ja.
Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Ich fand allerdings, dass der Film gegen Ende sehr abgebaut hat und gerade als der Madman-Typ da, ich habe den Namen gerade vergessen, so dann völlig durchdreht und dann wird das wie so ein 80er-Film. Ich fand aber dieses Zusammenspiel von
Musik und Bildschnitt oder Soundeffekt
und Action fand ich doch sehr, sehr cool. Ich konnte sogar mit dem Typen leben, obwohl es auch irgendwo gleichzeitig mich ein bisschen angenervt hat, wie der am Anfang auch so rumgedanced ist und man immer im Hintergrund die Lyrics und so Sachen dann so als Graffiti sah und wie er dann so immer einen auf mit seinem Trauma und deswegen immer die Kopfhörer da drin hat und so. Aber vielleicht spricht es auch für das Jahr oder es spricht für meine Vergesslichkeit, dass mir kein anderer eingefallen ist für die 10. Aber der war bei mir auf jeden Fall auf
meiner 10. Meinung nach übrigens, glaube ich, der letzte Kevin Spacey-Film, den wir noch jemals im Kino sehen werden. Komisch, ne? Ist immer wieder überraschend. Aber sonst ja, ich gebe dir auch komplett recht. Das war ja auch irgendwie, ich weiß nicht, das war ja auch bei La La Land manchmal so ein Gag, dass die Musik gepasst hat zu den Aktionen, die halt im Film passiert sind. Wie, keine Ahnung, zuschlagende Türen oder sowas. Aber bei Baby Driver wurde das Ganze halt nicht so, weiß ich nicht, so 60er Jahre oder 50er Jahre Musik, Film zusammengebaut, sondern da haben halt auch die Automatik Musik gewähre den gleichen Rhythmus wie, keine Ahnung, ein 80er-Jahre-Disco-Song. Was mir an Baby Driver halt noch nicht so ganz gefallen hat, war die Musikauswahl. Da gibt es, finde ich, viele Filme mit Musik, die mir zumindest viel mehr gefallen hat. Die Baby Driver-Musik, die fand ich zwar okay, aber halt nicht so bombastisch gut, dass ich sie irgendwie jeden Tag hoch und runter im Soundtrack hören würde. Aber ich habe vielleicht auch einen sehr absurden Musikgeschmack. Zum Beispiel den Tron Remake Soundtrack habe ich gefühlt von Daft Punk, ist ja, glaube ich, der jetzt gefühlt schon irgendwie 5000 Mal hoch und runter gehört. Bei Baby Driver fand ich die Songs okay, aber halt nicht so wow, total geil.
Also mir ist bei Baby Driver eher aufgefallen, dass die Lieder, wie sie benutzt werden, als dass ich dachte, oh, geiles Lied, das brauche ich auch. Also zum Beispiel,
ja, genau.
Ich gucke mir gerade End of the Fucking World an, die Serie, ja. Und da bin ich alle 2 Sekunden meinen Siri am Zücken, damit die mir sagt, wie das Lied heißt und wo ich das finden kann, damit ich das nicht verliere, weil ich denke, ach, das ist mal eine auffällig schöne Playlist.
Ja,
also deine Nummer 9 haben wir ja damit.
Genau.
Dann muss ich ja mit meiner Nummer 9 nachlegen, oder nicht?
Ach so, okay, ich hätte gedacht, sonst hätte ich jetzt, also ich könnte da noch ein paar Ausweichfilme, die es halt nicht in meine Top 10 geschafft haben, nennen, aber egal, nee, mach wie du willst. Dann also ohne Scheiß, ich habe hier auf meiner Liste fast 40 Filme.
Okay.
Aber nur 10 davon sind wirklich gut, ja, da ist auch viel Quatsch drunter. Oder okay. Sachen, wo es halt für mich schwer wird, das halt unter die Top 10 zu packen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Wonder Woman. Guter Film, aber kein Top 10 Material.
Finde ich, kann ich mich sehr gut, kann ich mich anschließen. Also ja. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass er ein guter für einen Comic
Film. Nö, der war gut. Also das war ein guter Frau. Film. Der hat Spaß gemacht, der hatte eine tolle Story und so, aber...
Tolle Story und so?
Ja, für ein
genau, das muss man aber dazu sagen, finde ich.
Ja, genau. Ja, okay, gut.
Meine Nummer 9 ist Star Wars The Last Jedi.
Okay, damit ist ein...
Du musst sagen, nein, du musst nicht mal verraten, okay. Wo die bei dir stehen.
Das ja, auch... okay.
Oh, okay. Du musst nicht gleich anfangen zu weinen. Ich hätte ihn auch höher platzieren können übrigens.
Ja.
Ich habe ihn inzwischen ein zweites Mal gesehen.
Ja, ja.
Und mir hat er beim zweiten Mal wesentlich besser noch gefallen. Muss ich
ganz ehrlich sagen. Oh, das haben viele gesagt.
Komischerweise fand ich ihn beim ersten Mal langatmiger als beim zweiten Mal. Das habe ich dir damals auch schon im Cast gesagt,
dass er mir langatmig
vorkam. Vieles hat mir gut gefallen. Ich finde auch die... Also es gibt ja, es ist unglaublich, auch seit dem Cast wurde es mir noch deutlicher, wie groß der Hate gegen den Film ist.
Ja.
Und wie sehr er die Fans spaltet. Weil mitnichten sind es diejenigen, die ihn hassen, die echteren Star Wars-Fans, das muss ich wirklich nochmal sagen.
Okay.
Ja, weil das wird oft behauptet. Ich finde die Charakterentwicklung von Luke völlig plausibel. Also man muss ja auch mal sehen, der hat seinen Vater beinahe umgebracht. In letzter Sekunde hat sich sein Vater fürs Gute entschieden, aber stirbt
dann. Die Eltern, die ihn erzogen haben, sind gestorben. Und
Alles.
Und viele werden sehen, wenn sie älter werden, da wird man halt griesgrämig. Das ist halt so. Gran Torino ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Nein, was im Film wird dir erzählt auch, der war ja erst noch enthusiastischer Jedi-Lehrer und dann hat er gemerkt, was für ein schlimmes Potenzial das ist und ist praktisch wie so ein Friedensaktivist, der sagt, nein, wir bauen jetzt nicht die beste Atombombe, wir rüsten ab und lassen es lieber ganz, weil im Zweifelsfall kann ein schlimmer Mensch sich unserer Waffe hermachen, nämlich dem Jedi-Tum und wieder Schlimmes anrichten. Und das war ja das, dieses schlimme Potenzial, was er da in dem Ben Solo gesehen hat, a.k.a. Kylo Ren. Und ich fand das gut erzählt. Ich fand auch übrigens, ich habe echt diesmal mich wesentlich skeptischer hingestellt, ja. Und ich fand auch das, was dem Film sehr oft unterstellt wird, dass er zu viel Klamauk oder Humor versucht, finde ich überhaupt nicht. Man sollte sich wirklich noch mal zum Beispiel den von allen so gepriesenen Empire Strikes Back angucken, der ja übrigens auch ein wahnsinnig geiler Film ist, ja, also bitte nicht falsch verstehen, es war mein erster Star Wars, den ich damals zu der Zeit, als er rauskam, im Kino gesehen habe als Kind.
Ja.
Aber auch da gibt es so viele, also so Plotholes, so dass er dann sucht Meister Yoda und kommt auf so einen Planeten und trifft direkt auf Yoda, der ihm aus was weiß ich für einem Grund erstmal gar nicht sagt, dass er der Yoda ist. Da wird übrigens auch ekelhaftes Zeug gegessen. Was?
Ich habe gerade Return of the Jedi mit Empire Strikes Back verwechselt. Du meintest aber Empire Strikes Back.
Genau, und korrekt. dann diese komischen Machtübungen, wo dann der C3PO, der R2D2 dann da teilweise im Sumpf landet und was weiß ich was. Und er ihn da immer so komisch auf den Schultern. Es gab so viele Sachen, auch dieses vermeintlich lustige C3PO R2D2-Gespann. Also es ist nicht so, dass das Humor oder gewollter Humor in Star Wars jetzt ein völlig neuer Fremdkörper wäre, sondern das gab es schon immer. Und ich finde auch zum Beispiel gerade diese komischen Pinguinviecher, ja, die ja wirklich sehr süß sind, im Vergleich... Ja,
die Plons oder ja, die heißen fast so wie Porn. Aber Pollens oder so, ja,
die,
ja.
Die im Vergleich zu den Ewoks zum Beispiel, wenn man guckt, wie viel Screentime die haben, weiß ich überhaupt nicht. Also als ich den Trailer gesehen hatte, den du ja gar nicht gesehen hast, da habe ich gedacht, oh Gott, das Ding wird bestimmt ausgebombt ohne Ende, damit man das so als Plüschtier verkaufen kann, noch und nöcher. Und dem war gar nicht so. Dem war ja nun wirklich nicht so. Da gab es auf dieser Insel ein paar lustige Szenen, aber das war's. Die waren ja, die haben überhaupt keine Rolle gespielt in dem Sinne. Also von daher, beim zweiten Sichtung hat er mir noch besser gefallen, deswegen kommt er bei mir in die auf den 9. Platz. Und jetzt kommt dein 8. Platz.
Ja, aber was ich noch ganz kurz einwerfen wollte, war, ich war halt komplett überrascht auch noch von der Rolle von Benicio del Toro.
Ach so, ja.
Und der Typ ist einfach cool. Also es ist schwer zu sagen, das ist halt so ein guter, in meiner Meinung nach, Supporting Actor, und der spielt da die Rolle von diesem schmierigen, meine Stimmung ist irgendwie, oder das Brot ich esse, das Lied ich singe, Typen, ist Opportunisten nennt man sie, glaube ich, genau, ist einfach toll, also fand ich super besetzt und hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Deine Nummer 8.
Ja, die ist ein bisschen schwierig, weil die hatte ich halt auch damals schon erwähnt, ja. Und was halt ein bisschen seltsam ist, man kann dann immer noch so ein bisschen gar nicht argumentieren, aus welchem Jahr dieser Film kommt, aber es ist halt immer noch Your Name. Und ich habe ihn jetzt mal als 2017-Film genommen, auch wenn er, glaube ich,
in Deutschland ist er noch gar nicht da, von daher. Aber er ist bei mir auch noch.
Ah, okay, ja, also... Ja, also ich habe den halt dieses Jahr gesehen und das war dann halt jetzt meine Einstufung für einen 2017-Film, und auch wenn er irgendwie 2016 schon auf irgendeiner Anime-Ausstellung gezeigt worden ist. Es ist halt irgendwie, zum einen habe ich halt auch versucht, in dieser Liste aus jeder Kategorie immer ein bisschen was zu nehmen, und da gehört halt Anime halt auch dazu. Und ganz davon abgesehen ist das halt ein unglaublich angenehmer und spannender Film über eine, ja, wie soll ich das sagen, Liebesbeziehung, die aber ganz anders erzählt wird als eine klassische Liebes, als ein Krass. Klassisches Lieber, also ein klassischer Lieber, lieben,
was? Als ein klassischer Lieberfilm.
Ja, du hast mich jetzt ein bisschen aus der Spur geworfen.
Ich bin total geplättet, dass du so einen kitschigen Liebesfilm, weil beides ist er.
Ja. Ja, es ist zum Teil ein kitschiger Liebesfilm. Deine
Top Ten,
ja, es ist fast. Aber halt auch so ein bisschen Mystery-Ding, ne? Irgendwie, ja, ah, ja, wir müssen die Stadt retten und Komet kommt und das sind halt so Sachen, die schaffen es halt in diesen, weiß ich nicht, bestimmt 2 Stunden, die der Film lang ist, immer die Story am Laufen zu halten. Und fand ich toll. Und ich habe halt wirklich drüber nachgedacht, ob es an diesem Film irgendwas gab, was mir nicht gefallen hat, was ich irgendwie weggelassen hätte. Und da muss ich halt sagen, nee, war nix. Also den kann man super entspannt gucken und der läuft richtig gut und ist ein guter Film. Also wenn man 2017 als Filmjahr nimmt, in dem der Film halt irgendwie rauskam, war das ein guter 2017-Film?
Gut. Meine Nummer 8 ist Dünkirchen.
Oh, okay, Dunkirk. Wow. Den habe ich überhaupt gar nicht auf meiner Liste.
Krass. Dunkirk, eigentlich mag ich solche Filme gar nicht. So Weltkriegsfilme und Biopic da noch dabei und dann auch noch Nolan. Aber mir hat der irgendwie gefallen. Mir hat die Musik gefallen. Mir haben diese Luftschlachten gefallen. Also vor allem von, wie heißt der nochmal?
Dem Bane.
Genau.
Tom Hardy, glaube ich.
Die Stücke haben mir gefallen, dass dann auch noch diese Zeitgeschichte da eingepflanzt wurde. Möchte auch gar nicht so viel mehr drüber ran, aber er hat es bei mir einfach auf die Nummer 8 geschafft. Deine Nummer 7?
Ja, meine Nummer 7 ist Ghost in the Shell. Die Neuverfilmung.
Vergessen.
Ja, ich kann das auch verstehen. Ich muss halt immer noch sagen, es ist halt sehr schwierig für mich, Ghost in the Shell auf diese Liste zu packen. Weil für mich ist der Film halt so unglaublich alt. Und der Film oder diese Neuverfilmung oder diese Realverfilmung erzählt halt sehr viel, was halt in dem Original-Anime halt auch vorkommt. Aber das Ganze, was halt diesen Film ausmacht und was halt noch bei einem anderen Film auf dieser Liste aufkommt, ist, dass der Film halt einen unglaublich coolen visuellen und Audio-Style hat. Also zumindest etwas, was mir sehr gefällt. Ob das, keine Ahnung, die Fassadenaufnahmen waren, wie die Leute aussehen, was die Leute für Klamotten tragen, die Sounds, die im Hintergrund laufen. Das Ganze lässt halt eine Welt erstellen, in der man gerne Urlaub machen will. Also da denkt man, oh cool, da würde ich mal gerne hin. Und das sieht auch alles super futuristisch aus. Und auch, das ist halt noch das Wichtige dabei, ähnlich wie mit einem anderen Film, auch glaubwürdig futuristisch. Denn wenn man das halt zum Beispiel mit unglaubwürdig futuristisch nehmen würde, dann wäre zum Beispiel, wenn man sich die ersten drei Star Wars Filme anguckt, also die Episode 1 bis 3, also die George Lucas Prequels sozusagen, die sind ja sehr hübsch, ja, also die Orte sind ja toll und auch alles ganz toll, aber es ist halt nicht glaubwürdig. Ghost in the Shell ist halt, weil es halt ab und zu auch schmutzig ist und halt echter aussieht, wirkt es halt auch glaubwürdiger. Alles in allem halt verpackt in einer Story, die mich jetzt nicht ganz umgehauen hat, weil ich sie ja zum größten Teil schon kannte, aber ein toller Film. Also,
voll. Ich bin da ganz bei dir und ich habe mir auch lange überlegt, ich wollte ihn nämlich auch nehmen und hatte mir lange überlegt, wie ich das Ganze argumentiere. Und ja. Ich hätte mich vor allem beim Look aufgehalten. Ich habe übrigens als Pöpschen diese Geisha als Figur.
Die Geisha, ach du, mit die ihre Finger aufsplitten kann.
Ja, also ich hab die natürlich in zusammengedingster Form, so wie sie am Anfang, was ich so creepy finde und so geil visuell, wie sie am Anfang diesen Gang entlang gleitet, schwebt fast schon.
Ja, ja.
Und übrigens eine meiner, vielleicht sogar die beste Szene im Film. Und ich bin auch total weg gewesen von dem Look und habe ja damals auch, ich glaube, wir haben gecastet zu dem Film auch, hab ihn gelobt, wie schön er mir gefällt optisch.
Klar.
Und ja.
Ja, da könnte man noch einwerfen, was denkst du, was ist mit, wie gut wird, oder sagen wir mal so, wie viele von 5 Sternen oder wie viele von 10 Punkten wirst du Battle Angel Attila geben und warum sind es 10?
Wer ist Battle Angel Attila?
Habe ich jetzt den Titel versaut, eine weitere Anime-Realverfilmung, auch von Anime aus den späten 80ern, frühen 90ern, der neue Film produziert von Mr. Avatar persönlich, James Cameron, und Regie niemand anders als Robert Rodriguez. Wenn das nicht irgendwie, keine Ahnung, das wird, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das schief gehen kann, aber das könnte ein wirklich, wirklich guter Film werden.
Also ich freue mich auch drauf. Ich mag die bis jetzt, diese, gibt ja eigentlich nur eine, aber diese Anime, Akira kommt ja auch.
Ja, okay, aber ja, aber der hat halt nicht so eine krasse, weiß ich nicht, Alita, genau, Battle Angel Alita, genau. Der hat halt nicht so eine krasse, wie soll ich sagen, Cloud hinter sich. Ja, also Sachen, die James Cameron anfasst, das waren ja, da kann man ja schlecht was aufzählen, was nicht ein Riesenerfolg war, ja. Und dann noch irgendwie gemixt mit Robert Rodriguez. Das war für mich irgendwie die krasseste Meldung, wie das Quentin Tarantino einen Star Trek-Film machen will. Ja,
Es gibt ja Leute, die behaupten, dass Quentin Tarantino diese ganzen Side-Projects macht, weil er sie nicht offiziell als Quentin Tarantino-Filme dann zählt. Weil er hat ja immer angekündigt, er macht nur 10 Filme.
Er macht nur 9 oder 10, ja, genau.
Und der Hateful Eight war, glaube ich, der 8.
Oh, ja, okay.
Was ich echt bedauerlich finde, dass nur noch 2 Quentin Tarantino-Filme kommen. Ich hätte es lieber, dass er sagt, okay, ich mache 20.
Ja, ich meine, der soll einfach so lange machen, wie er Bock hat, ja, und warum setzt er sich da selber so einer Einschränkung auf, ja, ist ja gar nicht notwendig. Aber ja, gut, ich meine, Künstler sind halt Künstler.
Genau. Meine Nummer 7 ist Get Out. Ich weiß nicht, hast du den gesehen inzwischen?
Ja, ich habe ihn sogar auf meiner Liste, ja.
Oh, wow. Du als bekennender Rassist, kleiner Scherz.
Verstehe ich gar nicht, aber okay.
Das war ein Witz.
Sehr witzig.
Ja. Du hast doch gerade im Vorgespräch auch einen Witz gemacht.
Ja, okay, stimmt.
Der genau in die Kerbe ging. Deswegen
habe ich auch verdient. Da hast du
genau,
recht.
Da hast du drum gebettet. Ja. Ich finde es, umso länger man der Film weg ist, umso besser gefällt er mir.
Ja.
Einfach weil es sauschlau gemacht ist und auch eine zweite Sichtung lustig und interessant ist, weil man einige Sachen eben versteht.
Ja.
Und gutes Schauspiel, gute Stimmung, gute Entwicklung und wird nie langweilig. Kann sich's sparen, übertrieben gory zu sein, würde ich mal sagen. Also wenn man jetzt mit Hostelfilmen und so vergleicht, sondern funktioniert vor allem durch die durch die Handlung und die Prämisse und alles. Und gut gespielt, toller Film. Guckt ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt.
Ja, also zum Hintergrund, da geht es um einen schwarzen Typen, der eine weiße Freundin hat. Deshalb auch der Gag mit dem Rassismus und zum ersten Mal bei den Eltern der Tochter, der Freundin vorbeikommt. Hm? Interessant daran halt noch, das ist halt von Jordan Peele gemacht, der eigentlich mehr so ein Comedy-Typ ist. Ich weiß nicht, kennst du, da gibt es auch so ein relativ berühmtes Video bei in YouTube. Ich glaube, der hat ja so eine Gag-Show gehabt. Peele und, oder wie hieß die nochmal? Ja, keine Ahnung. Und da, zumindest er sitzt dann da rum vorm Computer und seine Freundin fragt ihn so, komisch, jedes Mal, wenn ich irgendwie die Wohnung verlasse und wieder zurückkomme, dann ist die Browser-Historie bei unserem Computer gelöscht. Und dann sagt er irgendwie so, ja, das ist sehr seltsam, ja, vielleicht eine Art Backe, keine Ahnung. Und dann steigert sich das eben immer so weiter und egal. Aber das ist
er
halt
hat noch nichts gehört von dem Inkognito-Funktion.
Ja, genau. Aber ja, übrigens, da noch gerade hier noch, wo ich gerade noch bei YouTube bin, weil wir vorhin noch Star Wars hatten, unbedingt das YouTube-Video How Star Wars Was Saved on the Editing Table oder so angucken. Ist irgendwie 15 Minuten lang und erklärt in vielen Details, wie der Original-Star Wars-Film denn gerettet worden ist. Ziemlich beeindruckend. Punkt.
Deine Nummer 7. Nee, deine Nummer 6 schon.
Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Ghost in the Shell. Oh, ich hab's verkackt. Meine Nummer 6 ist Live. Ja, Live fand ich großartig. Wer sich daran erinnert, Live, da ging es darum, dass es eine Weltraumstation gab und auf dieser Weltraumstation wurde ein, wie soll ich das sagen, ein Lebewesen entdeckt und dieses Lebewesen wurde halt, sag ich mal, hochgezüchtet und zu einer eigenen Gefahr für die ganze Station. Hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Alien und ganz klassischen Sci-Fi-Horrorfilmen mit.
Entschuldigung, ich habe gerade völlig abgelenkt. Sag nochmal, wie heißt der Film?
Live. Live?
Ach Gott, das ist der Film, den ich dir empfohlen hatte, den du unbedingt gucken solltest.
Ich glaube ja. Ich glaube, du hast
ihn damals. Den habe ich auch nicht drauf. Was für ein Versäumnis.
Ja, macht ja nichts. Aber das Interessante ist halt, das trifft halt bei mir halt so ein paar Sachen, die mich halt super interessieren. Ja, es ist halt Sci-Fi oder weiß ich nicht, zumindest hat es eine futuristische Handlung.
Wenn das halt nicht Sci-Fi ist, mein Freund.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der in der Zukunft gespielt hat. Also,
da muss es doch. Ja, natürlich, weil sonst wäre es
ja. Keine Ahnung. Also, es war ja auch, glaube ich, schon lange her, irgendwie im Mai oder so.
Ich glaube, es muss auch gar nicht in der Zukunft spielen, um Science Fiction zu sein, oder?
Ja, hast du recht. Es muss halt nur zukünftige. Also die Science darf es halt noch nicht geben, ne? Egal. So oder so, es ist ein guter Film und es macht halt Spaß, so ein Alien bringt alle auf der Station um und wie schafft es das und wie bekämpfen sie das Filmchen, wo es schon 5 oder 6 Stück von gibt, aber live macht das richtig gut und ist auch spannend und muss auch gar nicht so super gory sein, auch wenn manche Tode halt sehr klar sind. Viele Sachen werden halt auch mit kleinen Geschichten erzählt oder mit nicht immer direkt irgendwie, weiß ich nicht, Kopf abreißen, Horror, sondern halt auch einfach nur mit kleineren Elementen. Und ich fand den Film keine Sekunde langweilig und mir hat er sehr gut gefallen und kann ich halt nur empfehlen. Heißt live und ist gut.
Kann ich sogar mich nur sehr anschließen. Meine Nummer 6 kommt bei dir bestimmt auch noch. Blade Runner 2049 oder 45? Ich habe mir Blade Runner
49.
aufgeschrieben. 49. Und, genau. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich teilweise extremes Augenlid-Klimmzüge machen am Exerzieren war im Kino.
Also weil du fast eingeschlafen wärst.
Ja, genau.
Kapiert.
Aber das kann ich bei einem guten Konzert auch, weswegen ich aber nicht Amadeus Mozart dissen würde.
Ja.
Es ist einfach ähnlich wie bei Ghost in the Shell, ist da einfach schon das Faszinierende, wie gut es aussieht alles, wie das alles stimmt. Dass ich mich auch während des Films wirklich frage, wie haben sie das gemacht? Das ist doch nicht im Computer, da haben sie das dann irgendwie aufgebaut und es wirkt dann doch irgendwie so 80s-mäßig oder ich weiß auch nicht, es hat mir auf jeden Fall super gefallen, aber hier hat auch noch die Handlung einigermaßen gestimmt. War natürlich nicht so wie beim ersten, das war halt schon nicht mehr da, dieser Twist und alles, aber war ein sehr solides Sequel, fand ich.
Genau, führt ja auch quasi, ohne zu viel vorwegzunehmen, die Story so mehr oder weniger fort. Und das war ja das, was mich völlig überrascht hat. Denn als ich das erste Mal von dem Film gehört habe, dachte ich, das ist einfach nochmal Blade Runner neu aufgelegt. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, weil ich habe mir gedacht, okay, Blade Runner habe ich jetzt irgendwie 7-mal auf Blu-ray und 15-mal auf DVD in allen möglichen theatralischen und Director's Cuts. Das brauche ich jetzt nicht noch irgendwie die 5. Auflage. Aber dann hat mir irgendwann mal erklärt, das ist ein völlig eigenständiger Film. Und da war ich sehr überrascht. Und ich habe den mir halt auch
angeguckt. Völlig eigenständig, nicht ein Sequel ist es.
Ja, genau, sorry, genau, also, aber die Handlung basiert halt nicht, also, okay, es ist halt keine Kopie der Handlung vom ersten Blade Runner Film, das ist, glaube ich, das, was ich eher sagen will. Das erste, wo Blade Runner einen quasi in den Bann zieht, ist halt tatsächlich die Optik. Ja. Das wird halt in ganz vielen Sachen geschafft. Zum einen, wie halt die Personen aussehen. Es wird halt irgendwie sehr viel mit nackten Personen gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie die Stadt aussieht, wie die Fahrzeuge aussehen. Alles in allem gibt es immer ständig irgendwie was fürs Auge zu erkunden. Dazu kommt halt noch, dass die Handlung zwar sehr langsam erzählt wird, also ich kann dir da komplett recht geben mit irgendwie, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht bei einpennt oder man sollte halt zumindest nicht sehr müde sein, weil ja, gefühlt ist jede Kameraeinstellung irgendwie 10 Minuten lang und alles dauert ewig und die Story wird auch sehr langsam erzählt, aber so wie sie erzählt wird oder die Story, die halt erzählt wird, die ist halt nicht super prätentiös, sondern es ist einfach zu verstehen. Es geht um, ja, keine Ahnung, zum Teil, wie hat, glaube ich, auch ein Blade Runner selber, um wann sind Androide oder Skinjobs oder wie sie genannt werden, tatsächlich Menschen und inwieweit können die halt Gefühle entwickeln und darf man die ganz einfach umbringen und ja, die Probleme, die halt die Menschheit davor setzt, komplett in einer Welt, die von der Menschheit so ein wenig zerstört worden ist, also was weiß ich, Grünzeug gibt es gar nicht mehr und es regnet irgendwie Staub und es die Besetzung übrigens erinnere ich mich halt auch noch dran, zwei Fernsehgrößen dabei, die ich sage mal Hauptdarstellerin von Halt and Catch Fire spielte damit und und die Frau von House of Cards, Kevin Spacey, die Mrs. President, Miss President? Ja, ich glaube Mrs. President. Dame. Also die Frau des Präsidenten. Egal.
Deine Nummer
5. Ja, das war halt Blade Runner.
Ach so.
Ja, aber macht nichts.
Dann kommt meine Nummer 5.
Ach so, okay, sonst hätte ich meine Nummer 4 genommen. Egal, ja.
Ja, ich will auch meine Nummer 5 raushauen. Wind River.
Ja. Ah, oh, verdammt, den habe ich noch nicht gesehen.
Hast du immer noch nicht gesehen?
Nein, wie war der?
Ja, super, sonst hätte ich ihn noch nicht auf meiner Nummer 5.
Oh, geil, da freue ich mich richtig.
Aber es gibt
drauf.
Leute, die mögen ihn nicht. Also,
ja, ich, klar, es gibt auch Leute, die
mögen The Last Jedi nicht. Pff.
Genau.
Lachhaft. Die machen uns Freunde. Es ist so ein spektakulär, unspektakulärer Film über lange Zeiten. Er ist ein, auch in der Location, ja. Das hat mir so gut gefallen. Ich mag Filme, die einfach was anderes sind als Standard. Und der Film spielt in der Kälte. Der Film hat mit Indianern zu tun, die in Reservaten an Drogen erkranken und einem getöteten Indianermädchen und wer ist dafür verantwortlich. Und irgendwann geht's halt voll ab. Also das ist wirklich faszinierend, wie der Film es schafft, von einem klassischen Detektiv-Cop-Film, wo einfach so ein bisschen ermittelt wird, überzugehen in Shit Hits the Fan. Und
das muss ich sehen.
Ja, musst du auf jeden Fall. Es kommt übrigens Sicario 2 jetzt 2018.
Ne? Ah, auch wieder von Villeneuve?
Ja, ich glaube schon.
Ja, cool. Ja, der hat ja auch hier Blade Runner gemacht.
Genau. Und wir hatten noch mal Wind River gemacht. Das war doch auch irgendjemand, von dem mir sonst die Filme so gut gefallen haben. Muss ich mir das kurz angucken? Warte kurz. Warte
ja, kurz. Klar, ich warte.
Du weißt es also nicht.
Nee, nicht auswendig. Aber ich glaube, das hatte ich mir ja auch auf die Liste gepackt, weil das von diesem Typen war, von dem ich so viel gut fand. Was hat der denn sonst noch gemacht? Ja, ich hab's leider gerade nicht auf, weil ich ihn halt nicht gesehen habe. Hello, High Water hat er gemacht, genau. Und ich glaube, wir haben uns gerade verquatscht, denn Sicario war auch von dem.
Wir haben aneinander vorbeigeredet, wir haben uns bis beiden aufgefallen, dass Wind River natürlich vom Sicario-Schreiber auf jeden Fall mal ist, nicht vom Director.
Ja, genau. Und ich habe irgendwas von Villeneuve erzählt, aber das war Blade Runner. Das habe ich völlig durcheinander geworfen. Es tut mir sehr leid.
Nicht schlimm.
Ich entschuldige mich hier nochmal öffentlich.
Meine Nummer 5 war das. Jetzt kommt deine Nummer 4.
Ach, krass, der Villeneuve war der Regisseur und der andere war der Autor. Jetzt habe ich's.
Sag ich doch.
Jetzt weiß ich, warum bei beiden Sicario drauf ist. Ja, ja, ich verstehe alles wieder. Okay, sorry, ja.
Okay. Deine Nummer 4 kommt jetzt.
Meine Nummer 4 ist, also muss ich sagen, es wird dich bestimmt überraschen, aber ich fand ihn halt großartig. Es ist Logan. Logan ist halt die letzte Wolverine-Verfilmung mit Hugh Jackman als Wolverine und hat halt vieles Neues gemacht, was mich völlig überrascht hat. Zum einen, es ist halt ein R-Rated-Film, was halt bedeutet, dass in den ganzen anderen, sage ich mal, Superheldenfilmen, wenn man jetzt mal Deadpool wegnimmt, dann sieht man in der Regel kein Blut. Es werden halt keine erwachsenen Themen angesprochen und die Gewalt wird nicht so sehr verherrlicht. In Logan ist Logan fühlt sich halt dann doch schon mehr so an wie ein düsteres Crime-Drama mit Blut und Gewalt und ja, für erwachsene Leute. Und das gibt halt dieser Film auch her. Also dieser Charakter Logan Wolverine, der nicht verletzt werden kann, aber dann doch älter wird und verletzlicher wird, ist toll gespielt von Hugh Jackman. Er kümmert sich sehr, ja, nicht unbedingt liebenswürdig, aber zumindest mit sehr viel Aufopferungsgabe um seinen alten, ich will nicht sagen Boss oder Widersacher oder ja, Wegbegleiter, der halt gespielt ist von Captain Picard persönlich, also Patrick Stewart. Und das alles ergibt ein spannenden Film, der mich völlig überrascht hatte, den ich richtig gut fand, der mir gut gefallen hat, den ich sehr gut in Erinnerung habe. Und dadurch, dass diese Action-Sequenzen noch eine ganze Ecke brutaler geworden sind, war ich zumindest auch sehr überrascht, weil das passt sonst so gar nicht in dieses Marvel-Universum, aber oder vielleicht nur bei Pool, aber man hatte irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie der Abschied von dieser Figur war oder zumindest der Abschied von diesen Schauspielern. Und man hat ihnen einen sehr würdigen Abschied meiner Meinung nach verpasst und es war ein toller Film. Also Logan hat mir richtig gut gefallen.
Cool. Ich fand ihn für einen, Entschuldigung, dass ich das wieder dazu sage, das wirkt immer so abwertend, aber für einen Comicbook-Film fand ich ihn ganz okay. meine Nummer 4 ist The Big Sick.
Ja.
Hast du gesehen?
Nee. Wolltest du von mir, dass ich ihn unbedingt sehe, aber ich habe Lion geguckt und noch nicht The Big Sick.
The Big Sick, mit Kumail Nanjiani, einem pakistanischen Hauptdarsteller. Es ist zwar jetzt kein Inder, aber die sind ja vom Blute gleich.
Hui!
Nein!
Ja?
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte Pakistans und Indiens kennst, dass das mal ein Land war.
Ich glaube, Pakistan hat sich mal von Indien abgespaltet aufgrund von Islam, glaube ich. Aber mein Wissen ist da nicht.
Nein, aber es war natürlich, ich meinte damit.
Ähnlich wie mit Äthiopien und Eritrea.
Genau.
Nur um mal ein bisschen auf die Scheiße zu hauen. Aber ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher.
Obwohl Äthiopien und Eritrea, glaube ich nicht, waren die ein Land? Hat nicht,
ich glaube, es gab früher nur Äthiopien und dann hat sich Eritrea abgespalten. Aber ich mag mich
beschämend, dass ich das nicht weiß, wo ich so viele eritreische Freunde habe. Ich weiß nur, dass Haile Gebrselassie immer versucht hat, Eritrea zu überrumpeln, weil die den Zugang zum Schwarzen Meer hatten und somit ein wichtiges Transitland waren. Egal. Ja,
Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, das kann gut sein.
Nee, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich bin ganz schlecht in Geschichte und Geografie. Eine tolle Tramödie, Rom-Comic, und weil sie in einer Stand-Up-Comedian, in einer Up-and-Coming-Stand-Up-Comedian-Welt spielt, und ich habe es mir jetzt kürzlich ein zweites Mal angeguckt mit meiner Frau und habe gedacht, Mann, was funktioniert der Film gut und was ist er interessant und angestrengt und unaufgeregt, aber dann doch irgendwie toll mit tollem Cast. Holly Hunter, was ist mit Holly Hunter eigentlich los? Hat Holly Hunter irgendwann mal so richtig einen in die Fresse bekommen und redet deswegen die ganze Zeit so komisch?
Ich kann mich immer noch daran erinnern an Lebe lieber ungewöhnlich, so eine Romantic Comedy aus den 90er Jahren. Da hat die auch schon so gesprochen. Die ist, ich glaube, das ist ihr Ding.
Die muss irgendwas haben, entweder eine schlimme Drogenvergangenheit. Ich meine, ich fand es ja bei Carrie Fisher, finde ich ja auch, dass wenn man ein warnendes Signal aussenden möchte zum Thema Drogenmissbrauch, dann sollte man sich die junge Leia angucken und die alte Leia. Dann sieht man, wie sehr einem nicht nur das Alter, sondern auch der Drogenkonsum schaden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Holly Hunter auch mal zu tief in den Heroin-Pott gegriffen hat.
Oh, übel, aber stelle ich mir echt gar nicht bei Holly Hunter so gar nicht so vor. Also ich glaube, die hat dann einfach nur so einen crazy Südstaaten-Akzent und die macht halt den Mund nicht auf beim Reden. Deshalb klingt die halt so komisch, was für eine Schauspielerin, glaube ich, seltsam ist, aber ja, halt so. Vielleicht macht das ja gerade so interessant.
Ich mag die
aber
ganzen.
Aber vielleicht wechsle ich auch gerade Helen Hunt und Holly Hunt.
Ich möchte mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Das machen wir übrigens ganz schlecht dieses Mal.
Ich habe es ab und zu versucht, muss ich
gestehen. Der junge pakistanische Stand-up-Comedian Kumail. Also wie auch, er spielt sich selber übrigens. Nee, er spielt sich nicht selber. Doch, er spielt sich selber. Es ist seine Lebensgeschichte, fällt mir jetzt ein.
Ja.
Am Ende sieht man nämlich auch die richtigen Eltern und die richtige Freundin von ihm. Was den Film noch besser macht, erzählt die Geschichte, er ist in einer klassischen pakistanischen Familie, wo es noch die geplante Ehe gibt. Also wo die Eltern das aussuchen. Er hat da keinen Bock drauf, er lebt praktisch so ein bisschen ein Doppelleben. Und die Eltern laden ihn jeden Sonntag zum Essen ein und dann sagt die Mutter immer zum selben Moment, oh, wer könnte das denn sein? Da kommt immer irgendein Mädel, die dann auch noch so eine Art Bewerbungsfoto mitbringt, die er dann immer in so eine Box bei sich zu Hause, in so eine Tabakdose schmeißt. Und er lernt irgendwann Emily kennen und Emily und er, die sagen von Anfang an, wir wollen eigentlich keine feste Beziehung, aber wie das dann halt so läuft, verlieben sich ineinander und er gesteht ihr nicht, dass er eigentlich das gar nicht darf, also zumindest nie eine feste Beziehung mit einer Nicht-Muslimin. Und dann gibt es irgendwann einen Moment des Streites und dann erkrankt die Emily sehr schwer und ist in einem Koma. Und dann danach ist eigentlich der Film zwischen Holly Hunter, Ray Romano, der den Vater von Emily spielt, und Kumail, die nämlich die ganze Zeit im Krankenhaus sind und halt dieses komatöse Mädchen begucken. Es gibt da einige Sexszenen, als sie im Koma ist, wo Leute sagen, das geht aber ziemlich weit.
Vor allem, wenn sie vorher ist auf den Arm.
Ja, genau. Nein, aber guckt euch The Big Sick an. Das ist ein sehr charmanter Film mit unheimlich sympathischen Charakteren. Und es gibt natürlich auch den Comedian, der so überhaupt nicht funktioniert. Und also von daher für dich vielleicht ein wichtiges Lehrstück fürs Leben. Weil er bangt die ganze Zeit, auch im Privatleben so. Und es ist sehr lustig und irgendwie doch mitleiderregend. Schöner Film. Guckt ihn euch an. The Big Sick, du bist dran. Mit deiner Nummer 3 kleiner Trommelwirbel.
Stopp, meine Nummer 3 war Get Out.
Okay, Nummer 2, dann halt meine Nummer 3. Wo habe ich meine Nummer 3? Your Name war deine Nummer 3, Nummer 8 oder 9. Ich kann mich da noch anschließen. Umso, nochmal, ich bin erstaunt, dass doch noch ein Herz in dir, also ein Liebesherz in dir pocht. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Das freut mich sehr, dass er dir auch gut gefallen hat. Ich habe ihn im Kino gesehen, was mich irgendwie auf einer riesen Leinwand und war toll. Und am Anfang habe ich echt gedacht, oh Gott, ich wusste nicht, worüber der Film geht. Und als sie dann da aufgewacht sind, erstmal, also man muss dazu sagen, dass diese beiden Menschen an völlig verschiedenen Orten leben, die Hauptdarsteller, genau, und teilen, durch ein komisches Sternenkonstellation, kann ich jetzt mal reden? Verdammte Scheiße!
Ja, bitte!
Durch irgendein komisches Phänomen, was jetzt nicht ganz genau erklärt wird, immer wieder die Körper tauschen. Und zwar ohne zu wissen, wo und wer sie sind. Und auf einmal ist er halt ein Mädchen. Und was macht man, wenn man ein Mädchen ist? Man greift sich erstmal die Titten und checkt es ab. Das wäre der erste Teil. Weiter sind sie leider nicht gegangen. Aber dadurch, dass sie ihr Leben dann immer wieder getrennt teilen, merken sie irgendwann, dass sie auch ineinander verliebt sind. Also es ist auch ein bisschen eine narzisstische Geschichte schon fast. Und
aber das Ding wird dann auch nicht langweilig. Denn
nee, eben nicht. Genau, es wird immer Moment, besser.
Wo diese Story halt irgendwie anfängt, okay, die wurde jetzt zu Ende erzählt, beginnt der nächste Teil der Geschichte. Und wenn das dann irgendwie weitergeführt wird, kommt der nächste Teil der Geschichte. Und irgendwann kommt das große Finale und man denkt sich, oh wow, damit habe ich gar nicht gerechnet und toll. Also,
Also was mir auch gut gefallen hat, ist, beziehungsweise meine einzige Kritik ist, dass das Ende sehr in die Länge gezogen wurde. Also da gab es einige Szenen, wo man dachte, okay, das ist jetzt die große kitschige Endszene und da wird nochmal und nochmal und nochmal, aber es sei dem Film verziehen. Und jetzt kommt deine Nummer 2. Wie spannend.
ja, überhaupt gar nicht spannend, denn meine Nummer zwei war ein Film von Rian Johnson, eher so ein Underground-Movie, der da hieß Der letzte Jedi. Und der war großartig, der hat mir so gut gefallen. Soundtrack spitze.
Ja, das müssen wir sowieso mal sagen, das sagt niemand. Die neuen Star-Wars-Filme haben einen super guten Soundtrack. Und zwar nicht nur, wenn sie sich der Originalthemen bedienen. Beide.
Ja, und besonders, also ich fand sogar The Last Jedi, da hat sich John Williams nochmal richtig Mühe gegeben. Ja, ja und
glaubst du, er hat sich bei The Force Awakens nicht angestrengt?
Also wenn ich die beiden vergleiche, finde ich den Soundtrack von Last Jedi besser. Aber ich habe auch wirklich noch nicht so parallel dazu gehört. Und ich fand halt die Wendungen in dem Film super. Es tut mir leid, Adam Driver, großartig. Ja, ich kann es voll und ganz verstehen, dass hier John Boyega irgendwie gefühlt rausgeschnitten ist. Und die seine neue Liebesbeziehung ist irgendwie ein bisschen boring, aber der Rest ist großartig. Also da gibt es wenig, was mir an dem Film nicht gefallen hat.
Das ist übrigens vielleicht noch so, muss ich sagen, eine Enttäuschung. Ich fand John Boyega und wie heißt die, Daisy, hast du nicht gehört? Diese Liebesgeschichte und diese, ich fand, die waren ein sehr schön harmonierendes Pärchen im ersten Teil der neuen Trilogie. Ja. Und das fand ich schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist in diesem Teil.
Ja, aber man muss halt sehen, die sind auf einem unterschiedlichen Power-Level, ja. Daisy Ridley halt hier als, ich will ja nicht spoilern, aber vielleicht ein Jedi, wer weiß, die braucht natürlich eine Sith-Gegenspielerin und da funktioniert.
Nein, aber das war ja im ersten Teil trotzdem auch so, dass die irgendwie miteinander und als ob Star Wars irgendwie nach dem indischen Kastensystem funktioniert. Also.
Ja, okay, es war, aber ja, egal, so oder so, ich gucke mir auf alle Fälle noch bestimmt mindestens zweimal an und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch optisch nichts dran auszusetzen. Auch die komischen Pferde da auf dem Casino-Planeten fand ich nicht schlimm und alles in allem hat er mir sehr, sehr gut gefallen.
Dann kommt meine Nummer zwei, Mother.
Ja.
Was? Wieso ach was?
Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist ganz, ganz großer Quatsch, aber nee, erzähl.
Also es ist, ich habe mir absichtlich nie irgendeine Diskussion oder eine Interpretation zu diesem Film angeguckt, ja.
Ja.
Was der Film aber macht, ich hab versucht, dass es eigentlich so eine Art Genre geben müsste, wo auf einmal der Partner, den man eigentlich perfekt kennt, Entscheidungen trifft und nicht denselben Fluchtinstinkt oder die haben sie ja hier alle nicht mehr alle Instinkt verspürt, wie man selber, ja. Da gibt es recht viele Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und oder auch einfach nur der Hauptdarsteller, wo man denkt, hä, also ich habe jetzt eine Einschätzung, wie der Hauptdarsteller tickt, verpiss dich. Also zum Beispiel Nicolas Cage auf diesem komischen, auf dieser Insel mit diesen ganzen gestörten Leuten, wie hieß das nochmal, der Sandman? Nee, Birdman? Nee, scheißegal.
Nicolas Cage auf einer Insel mit gestörten Leuten?
Mit dieser gestörten Sekte, wo er sich da irgendjemand sucht und am Ende wird er verbrannt.
Wicker Man?
Genau. Das ist auch sowas, wo man denkt, verpiss dich da, du, das passt nicht, du musst jetzt weggehen da. Und
ja.
Ich finde, der Film schafft es so gut, einen zu berühren. Ja. Und zwar unangenehm zu berühren. Mir hat ja Black Swan schon gut gefallen. Und ich finde, dieser Film macht das noch besser, dass er einen unangenehm fühlen lässt. Also sich unangenehm fühlen lässt. Und Darren Aronofsky hat's drauf. Und der Film ist sicher nicht für jeden was, aber der Film hat mir sehr viel getan. Ja. So kann ich mal sagen.
Ja.
Und darum geht es ja auch irgendwo. Und ob ich dann jetzt da eine Interpretation zum Besten geben möchte, die mit der des Autors übereinstimmt, ist ja jetzt erstmal dann sekundär. Ich bin gespannt, was deine Nummer 2 ist.
Du meinst meine Nummer 1?
Ach, deine Nummer 1, stimmt ja.
Ja, meine Nummer 2 war Star Wars. Also es dürfte dich nicht überraschen, meine Nummer 1, ganz klar Lion, der beste Film aller Zeiten. Die traurige Geschichte von dem kleinen Jungen.
Ernsthaft?
Der in, ach Quatsch, Valerian in
the City of Du the Arschloch, Lion Planet. Ist meine Nummer 1.
Oh, oh.
Oh, es tut mir so leid.
Ach, es tut mir so leid. Es muss dir doch nicht so leid tun.
Okay, okay. Nein, also meine Nummer 1, tut mir leid, Valerian.
Oh mein Gott, das tut mir allerdings leid.
Großartig. Jede Sekunde habe ich diesen Film geliebt. Ich, im Hinein, ich kann mich gar nicht satt sehen an dem Ding. Ja, ich weiß nicht warum. Lübesson hat sich richtig Mühe gegeben.
Vor allem, dass du den alles auch noch vor Star Wars setzt. Aber gut, ich meine, Geschmäcker
sind verschieden. Ja, weil Star Wars, da haben sich halt viele Sachen noch so ein bisschen kopiert und ein paar Sachen kannte man halt und das ist, war halt nicht komplett neu und Valerian war halt komplett neu und nichts davon, es gab keine Minute, bei der ich gesagt habe, oh, jetzt weiß ich auch, was in den nächsten 30 Sekunden passiert. Jedes Setpiece war toll, die ganze Geschichte, also so kleine Elemente mit diesem virtuellen Markt, die Rihanna, die quasi als Opern, keine Ahnung, Shapeshifter-Person in diesem Palast von den Wesen, die Menschen hassen, leben. Irgendwelche Kugeln zu holen, die sehr wichtig sind für irgendein Volk, das man nur ganz am Anfang sieht. So viel, weiß ich nicht, bunt Sci-Fi-Krams untereinander und alleine schon deshalb, weil alle auf diesem Film rumgehatet haben und jeder den scheiße findet, ja, und alle sagen, boah, wie kacke, wie mies sind die Schauspieler, wie assig ist Cara Vingen oder wie sie heißt, werde ich diesen Film immer auf Platz 1 setzen. Also der Film ist Platz 1 2017, 2018 und für das Jahr 2000. Wenn wir im Jahr 3000 die besten Filme des Jahres 1000 bis 2000 machen, nee, Quatsch, macht ja keinen Sinn, 2000 bis 3000 machen, werde ich sagen, Valerian City of a Thousand Planets ist der beste Film aller Zeiten. Und da gibt es überhaupt gar nichts dran zu streiten und zu rütteln.
Naja, ich finde, man könnte sagen, Warcraft an ihm rüttelt.
Ja, vielleicht. Aber Warcraft habe ich mich ein bisschen davon jetzt distanziert, ja. Da sehe ich meinen Fehler ein, ja. Aber Valerian hat mir richtig gut gefallen. Und auf meiner Liste von Checkbox, also meine Checkbox-Liste, alles abgehakt. Alles toll. Also da gibt es auch wenig, was mir nicht an dem Film gefallen hat. Und ich fand ihn auch nicht langweilig, ich fand ihn auch nicht überzogen, ich fand die Schauspieler nicht schlecht. Punkt. Was soll ich sagen? Toller Film. Aber ich kann es verstehen, also ich kann zwar nicht verstehen, aber ich verstehe halt nicht, ich bin in einer Welt zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen, warum keiner diesen Film mochte. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die Leute haben alle einfach kein Herz mehr. Ist halt so.
Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Du fandest ihn super langweilig.
Nein, ich fand ihn jetzt auch nicht super schlimm. Ich würde schon sagen, guckt ihn euch an. Nein, das stimmt auch nicht. Aber ich fand ihn einfach so ein Overload. Aber ich will jetzt auch gar nicht den Film runtermachen. Was soll das? Bei mir ist Lion drauf. Ich mag Dev Patel immer mehr. Es ist ein großer, ich finde, wie hieß der andere Film? Slumdog Millionär. Ich finde, er hat ein bisschen was von dem Film. Weil er es schafft, so ein bisschen die Trostlosigkeit oder irgendwie, weiß auch nicht, wie ich sagen soll, von Leuten, die Straßenkindern in Indien und dann die Geschichte, wie sie sich gedreht hat und dieses Emotionale. Hat er dich denn, weil du ihn gerade eben so ein bisschen, du darfst auch das gerne machen, ja, ich habe ein dickes Fell. Fandst du ihn ein bisschen lächerlich oder albern oder hast du da gar nicht mitleben können? Hast du ihn in normaler Geschwindigkeit geguckt?
Ich habe ihn in normaler Geschwindigkeit geguckt. Und ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Film war. Ich fand ihn gut, besonders toll. Und ich weiß nicht, warum. Fand ich halt noch irgendwie, dass ich halt erst später gerafft habe, dass der Film auf einer wahren Begebenheit, also zum Ende wurde er ja gezeigt und seine Mutter gezeigt und so. Bitte?
Ich habe nichts gesagt.
Ach so, okay, ja. Also das hat auf eine wahre Begebenheit fand ich halt auch noch sehr gut. Das Einzige, oder warum ich halt ihn nicht unter meine Top 10 packen würde, also ich fand, also es war ein guter Film, einfach nur, dass ich fand an vielen Stellen sehr langatmig war. Also ich, an manchen Stellen musste ich wirklich sagen, jetzt muss halt mal ein bisschen was passieren. Und das fand ich halt gerade zum Ende hin, wo ich weiß nicht, wie weit ich das spoilern soll, am besten gar nicht. Aber ich sage mal, die Zeit in Australien war gefühlt anderthalb Stunden lang für ziemlich genau zwei Sachen, die passiert sind. Und das fand ich, da dachte ich so, das hätten sie gerne ein bisschen zusammenkürzen können. Den ganzen Anfang des Films, also sage ich mal, die Zeit in Indien oder in Kalkutta oder wo er genau war, weiß ich nicht mehr, die fand ich spannend und packend und unglaublich realistisch und wirklich sehr gut. Aber dann, ich sage mal, die Zeit in Australien, ohne zu vorne zu wegzunehmen, da fand ich, da hat mich der Film dann halt so ein bisschen verloren. Da dachte ich so irgendwie, okay, jetzt könnte es auch mal so langsam zum Ende kommen. Und denn die Sache ist halt die, mir war halt relativ klar, wie er ausgehen wird. Ist ja klar, dass der Typ jetzt halt nicht irgendwie 50 Minuten. Ja, okay, ich will nicht spoilern, aber dann, ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, der Film wird ja aufhören, dass Folgendes passiert. Und das war mir klar und das ist dann ja auch zum Schluss passiert. Und wie es halt passiert, war halt noch ganz interessant. Aber hat mich dann halt nicht mehr umgehauen. Und dann, das macht den Film jetzt halt nicht unbedingt schlecht, ja. Aber es hat halt mich ein bisschen gelangweilt, so leid es mir tut.
Muss dir nicht leid tun. Okay, wir sind durch. Ich bin auch fertig, mein Ohr tut weh. Wir haben zwischendurch technische Probleme gehabt und ich hoffe, dass alles jetzt inzwischen stimmt. Ich bin auch gespannt, ob dieser Memo-Cast, den wir mal aufgenommen haben, jemals noch geschnitten und rauskommt. Aber wird.
Ja, ich glaube, ich muss den Memo mal ansprechen, dass ich das mal übernehmen kann.
Genau, dann macht das nämlich von alleine, weil er weiß, dass deine Audio-Schneideskills, weil da ging es richtig schief, dass die dafür nicht ausreichen.
Ja, das, ich werde das retten, kein Problem. Ich werde nebenher Valerian anmachen und alles wird toll laufen.
Super. Kinas, wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr könnt anderer Meinung sein, schreibt uns und habt uns lieb.
Ja, einen schönen guten Abend noch.
Einen schönen guten Abend. Tschüss.
Ciao.